Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Podcasts Unterm Teppich ist kein Platz mehr. Im Moment nehmen wir ja Folgen auf zum Oberthema Trennung und haben uns für heute auch nach eurem Feedback die Folge überlegt mit dem Titel Die einseitige Trennung. Was ist, wenn einer sich trennt und einer an der Beziehung festhält? Ja, Tomke, was ist denn dann?
Das ist schlecht. Nein. Wir haben uns dazu ja heute ein neues Konstrukt überlegt, dass wir das anhand eines ausgedachten Fallbeispiels machen wollen. Das ist uns sehr wichtig, vorher zu klären. Wir wollen das einfach mal so ein kleines Experiment starten und gucken, wie das bei euch so ankommt, ob ihr davon dann mehr mitnehmen könnt, ob es irgendwie handfester wird. Genau. Und dazu haben wir uns ein Fallbeispiel überlegt. Wir haben uns vorher zu unseren Erfahrungen hier zu dem Thema ausgetauscht, das reflektiert, was so auftaucht und anhand bunt gemischter Erfahrungen uns ein Fallbeispiel ausgedacht. Das ist ganz wichtig, das vorab zu betonen. Es geht hier nicht um ein Paar, was hier wirklich zu uns in die Paarberatung kommt.
Genau, die beiden, über die wir hier heute sprechen, die gibt es in echt nicht.
Genau. Das ist sehr wichtig.
Aber das, was sie mitbringen,
wird häufiger mal mitgebracht.
Genau.
Das ist eigentlich so, würde ich sagen, nahezu alltägliche Praxis.
Ja, das ist bei mir auf jeden Fall alltägliche Praxis.
Genau. Und wir haben uns jetzt, ja.
Also erstmal würde ich vorschlagen, wir gehen wie immer noch mal einmal einen kleinen Schritt zurück. Kleine Review zur letzten Folge.
Lass mal Schluss machen.
Hast du dazu noch Gedanken?
Ja, ich habe noch mal so den Gedanken mitgenommen, dass so die Option auf eine Trennung hier ja im paartherapeutischen Kontext eigentlich immer mitläuft. Das ist mir im Nachgang noch mal aus, ja, vor allem eben therapeutischer Sicht bewusst geworden, dass das eigentlich immer eine mögliche Option ist, die mitgeht. Gar nicht immer die fokussiert wird. Aber dass es ja auch so mit der Annahme einhergeht, eine Beziehung ist nur gesund, wenn beide Personen die jederzeit auch verlassen könnten.
Ja, Freiwilligkeit.
Genau.
Mhm. Und eine Entscheidung ist nur eine Entscheidung, wenn mehrere Möglichkeiten zur Entscheidung stehen.
Ja. Genau, und alles andere wäre ja auch ein bisschen Abhängigkeit, auf welcher Ebene auch immer.
Ein bisschen mehr vielleicht auch.
Ja, genau. Ja. Das hat nochmal so nachgewirkt. Genau.
Ja, daran würde ich gerne noch kurz was anschließen. Wenn man nämlich die Trennung zumindest als Option mit in den Raum stellt, als Lösungsoption, das heißt ja wirklich noch lange nicht, dass man sie vollzieht.
Nee.
Entstehen Perspektivwechsel. Also das ist wie so ein, also die bisherig immer wieder gleich gedachten Gedankengänge kriegen so eine Störung sozusagen. Mhm. Und es können zumindest mal neue Gedanken entstehen und damit neue, vielleicht auch neue Lösungen entstehen.
Das auf jeden Fall. Und manchmal können sich aber ja auch bestimmte Annahmen dadurch nochmal verfestigen. Mhm. Also die Erfahrung habe ich hier auch schon gemacht, ne? Wenn man das als eine Option da reingibt, dass dann sehr klar wird, dass eine Trennung definitiv beide nicht wollen.
Mhm.
Sondern dass der Fokus doch sehr klar darauf gerichtet ist, an der Beziehung zu arbeiten und beide sich davon abwenden, zum Beispiel. Ja. Also kann ja auch so eine Abgrenzung zu etwas, kann ja auch ein Stück weit Klarheit bringen.
Mhm. Ja, und da vielleicht noch mal ganz kurz tiefer gehend. Manchmal, das erlebe ich manchmal hier, ist, wenn die eine Person Trennung so als so eine Möglichkeit in Betracht zieht, aber das nicht so richtig thematisiert wird und die andere Person, für die das gar nicht in Frage kommt, dann, wenn in dem Moment, wo ich dann zum Beispiel sage, okay, Trennung ist aber theoretisch ja immer eine Möglichkeit, also ganz theoretisch betrachtet geht das, dann kommt oft bei einer Person so ein trotziger Persönlichkeitsanteil durch.
Mhm.
Und das ist dann spannend, wenn man dann anfängt, also ich finde das spannend, dann wenn man dann auch mal guckt aus verschiedenen Perspektiven der eigenen Persönlichkeitsanteile, wie steht man zum Thema Trennung und was löst das aus? Und dadurch kommt eben auch noch mal Bewegung rein. So.
Genau, das kann man ja auch therapeutisch immer mit auffangen, wo so viel Widerstand ist, ist ja auch meistens irgendwo ein Thema hinter.
Genau.
Ne, das aufzufangen und dahin zu gucken. Genau.
So, aber jetzt zu unserer heutigen Folge, zu unserer Experimentenfolge. Mhm. Vielleicht möchtest du das Paar einmal vorstellen, was wir uns hier so überlegt haben.
Genau. Wir haben uns überlegt, dass unser Paar, die heißen Elisa und Peer. Elisa ist 43 Jahre alt, arbeitet als Sozialpädagogin. Peer ist 47 Jahre alt und ist Polizist. Die beiden haben zwei Kinder. Eine Tochter, die ist 13, ein Sohn, der ist 11. Die beiden, also Elisa und Peer, sind seit 15 Jahren verheiratet, seit 18 Jahren ein Paar. Also haben viel Zeit zusammen schon verbracht, viel erlebt. Für uns ist ja immer wichtig in der Praxis, was führt die hierher? Also was ist der Anlass, der Grund für die Paartherapie? Der Anlass war bei den beiden, dass Elisa die Trennung ausgesprochen hat und Peer möchte diese Trennung nicht akzeptieren. Das führt logischerweise, kann man sich denken, zu einem Konflikt, sodass sie so das Anliegen eigentlich für die Paartherapie haben, Elisa will die Trennung umsetzen und auch verstanden werden und Peer will aber an der Beziehung arbeiten. Was beide gemeinsam haben, ist, dieses Thema besprechen zu wollen, weil sie gemerkt haben, oh, wenn wir das zu Hause machen, das geht nicht gut, da kommen wir nicht weiter und streiten uns und kommen nicht in Lösung. Genau. Das ist so die Ausgangslage. Hintergrund haben wir uns ein bisschen überlegt, dass Elisa schon sehr lange ihre Bedürfnisse kommuniziert, so seit ungefähr 4 Jahren. Und Peer ihr immer ganz schnelle Lösungen auf rationaler Ebene anbietet, wodurch Elisa sich überhaupt nicht gesehen fühlt und eher so das Gefühl entsteht, so abgebügelt zu werden. Hinzu kommt auch, dass Elisa in den letzten paar Monaten einen anderen Mann kennengelernt hat und der bei ihr dafür sorgt, dass sie sich sehr verstanden und sehr gesehen fühlt. Genau, das wäre so die grobe Rahmung. Hat ja schon mal so die spezielle Herausforderung für uns als Therapeutinnen, dass das Anliegen sehr gegensätzlich ist.
Ja.
Was machst du dann?
Das lasse ich erstmal so stehen. Mhm. Also ich würde jetzt nicht versuchen, daraus was Gemeinsames zu formen, sondern diese Gleichzeitigkeit ist ja, also ist manchmal hilfreich, das auch sozusagen klar auch so mal zu benennen, weil vorher ist es ja ein diffuses Gefühl sozusagen. Mhm. Und wenn die Paare dann herkommen, oder in dem Fall, wenn Elisa und Peer jetzt bei mir im Raum sitzen würden, und wären zum ersten Mal da, dann würde ich in einer, das nennt man sternförmige Kommunikation, würde ich erstmal mit jedem Einzelnen sprechen, die andere Person darf zuhören und dann würde ich erstmal erfragen, wie die Wahrnehmung ist, wie das Gefühl ist, wie die Person den Status quo beschreibt und auch den Wunsch an das Format jetzt hier, an den Termin beschreibt. Mhm. Und was wäre schön, wie man nach Hause gehen würde. Und dabei würden ja diese verschiedenen Anliegen, meistens kommt das dann raus, die eine Person sagt, also ich möchte die Trennung, ich habe das ja zu Hause auch schon gesagt, ich habe das auch schon die letzten Jahre immer gesagt und es ist nie was passiert und jetzt auf einmal ist Peer bereit, hier mit herzukommen, ich habe das schon ganz oft eingebracht, also das wäre so ein Klassiker. Mhm. Ne? Und jetzt bin ich aber eigentlich gar nicht mehr, ich möchte das nicht mehr. Aber zu Hause kommen wir eben nicht so richtig zum Reden, weil zu Hause eskaliert das schnell und ich will das auch nicht vor den Kindern. Und wir brauchen irgendwie eine Lösung. Und wenn ich dann mit ihm in den Austausch gehen würde, würde er vermutlich sagen, oder eine Option wäre, dass er sowas sagen könnte wie, ich habe all die Jahre, ich habe das gehört und ich habe mein Bestes gegeben und ich habe versucht, ich habe immer versucht, Lösungen zu finden für die Probleme, die du reingegeben hast. Und schwere Zeiten haben doch alle Paare und wir haben so viel aufgebaut, lass uns das doch nicht aufgeben. Ich würde mir wünschen, dass wir hier den Raum nutzen und nochmal in unserer Beziehung arbeiten. Ich bin zu allem bereit. Genau, das wäre so, das wären die unterschiedlichen Anliegen. Und die würde ich auch erstmal, wie gesagt, so vielleicht auch visualisieren.
Mhm.
Und die erstmal nebeneinander stehen lassen, um dann am Ende von so einer ersten Sitzung, wir nennen das ja hier Aufnahmegespräch, mal zu gucken, wie kann aus diesem Anliegen jetzt sozusagen ein Auftrag werden für uns und was von dem, was sie sich wünschen, kann hier stattfinden. Also was ja zum Beispiel nicht geht, ist, ich kann ja Elisa nicht durch den Fleischwolf ziehen und die umpolen und ich kann auch nicht Per dazu bringen, dass der jetzt nach einer Stunde hier rausgeht und sagt, na gut, dann ist es so.
Mhm.
Das wird ja nicht passieren. Was allerdings passieren kann, ist, dass man vielleicht hier im ersten Schritt nicht über Trennung oder Beziehung spricht, sondern überhaupt zum Beispiel erstmal einen Raum schafft, um möglichst sortiert Emotionen miteinander zu teilen. Und mal darüber zu sprechen, wie geht's mir, wie geht's dir, was passiert gerade bei jedem, weil die beiden verbindet ja mehr als in Anführungsstrichen nur die Paarbeziehung.
Mhm.
Die haben ja auch Kinder, die haben ein Leben zusammen verbracht, bisher schon 18 Jahre. Also da verbindet so viel. Und wir müssen vielleicht im ersten Schritt nicht über Trennung oder Partnerschaft sprechen, sondern überhaupt erstmal einen Raum schaffen, um wieder deeskalierend miteinander sein zu können.
Mhm. Was ja bei den beiden auch unter anderem mit ein Anliegen dann ist, ne? Dass beide irgendwie diesen Konflikt sozusagen besprechen wollen.
Mhm.
Und das ist ja was, was auch relativ schnell hier dann gelingen kann.
Mhm.
Gerade wenn die Gespräche zu Hause nicht so konstruktiv laufen und schnell eskalieren und beide gemerkt haben, dass das bringt uns so nicht weiter. Wir brauchen da vielleicht eine weitere Person, die uns vielleicht auch einfach nur so ein bisschen durchmoderiert.
Ja, ich würde gerne noch dazu sagen, die Art, wie Elisa jetzt hier in der Klarheit auftritt, ist etwas, was ich gar in der Praxis nicht immer so erlebe. Das haben wir jetzt natürlich auch vereinfacht sozusagen dargestellt, um es nicht zu verkomplizieren.
Ja, wäre vielleicht nicht das Ergebnis eines ersten Aufnahmegesprächs, sondern vielleicht eines dritten Termins.
Ja, genau. Also was ich häufig erlebe, ist eine Elisa, ich bleibe jetzt mal bei ihr, die zum ersten Mal hierher kommt und eher verhalten ist, um Per nicht noch mehr zu verletzen. Wo ich als Therapeutin manchmal dann vielleicht eher das Gefühl habe, dass Dinge nicht ausgesprochen werden, sondern zurückgehalten werden, aus Gründen. Aber dass es eben Inhalte sind, die eigentlich wichtig wären für so einen Kontext, wo man sich auch therapeutisch erstmal so ein bisschen hinentwickeln muss.
Mhm.
Und ich würde wahrscheinlich eine Elisa erleben, die auch verzweifelt ist.
Mhm. Ja, doch hilflos. Wahrscheinlich.
Ja, genau. Weil die Entscheidung, sich zu trennen, ja, ich würde jetzt mal sagen, in der Regel niemals leichtfertig getroffen wird oder in dem Fall getroffen wurde. Und da merke ich dann manchmal beim ersten Termin, wenn man das so schafft, die Kommunikation oder die das Gespräch so stark zu moderieren, dass beide stattfinden können, ohne sich ins Wort zu fallen, dann ist es meistens so, dass die Leute dann nach Hause gehen, in dem Fall Per und Elisa nach Hause gehen und eine Option wäre, dass sie dann sagen könnten, weil ich frage am Ende immer, was nehmt ihr mit, dass sie dann sagen können, es war schön, dass ich das mal so sagen konnte, ohne dass das sofort weggenommen wurde. Und es war schön, dass du mir zugehört hast.
Mhm. Ja, und ohne, dass man direkt zum Beispiel auf rationaler Ebene eine schnelle Lösungsfindung geht. Das finde ich dabei bei solchen Themen und Anliegen auch immer noch mal wichtig. Ne? Unsere Aufgabe als Therapeutin ist ja nicht, die Trennung umzusetzen oder auszusprechen.
Genau.
Sondern wir können hier ja nur das thematisch, inhaltlich und vor allem auch emotional aufarbeiten und Anregungen und Impulse mitgeben. Was daraus resultiert und was gemacht wird, ist ja auch die Verantwortung in dem Fall von Elisa und Peer. Hier werden ja von uns keine Entscheidungen abgenommen.
Nein, das könnten wir ja auch nicht tun.
Also, das wäre schräg.
Ich glaube, das würden sich Menschen manchmal wünschen. Vielleicht würde sich Elisa wünschen, dass wir Peer zur Vernunft bringen und ihm sagen, guck mal, sie versucht das doch schon seit so vielen Jahren und das bringt doch jetzt nichts mehr. Und in Bezug zu euren Kindern wäre es doch toll, wenn du sie jetzt ziehen lassen könntest. Das werden wir ja so nicht tun. Und andersrum werden wir auch nicht Elisa sagen, Mensch, jetzt aber komm mal wieder klar. Und
reiß dich mal zusammen.
Reiß dich zusammen und verlieb dich einfach wieder. Guck mal, er ist doch jetzt ganz präsent. Das ist ja überhaupt nicht unsere Arbeit. Was ich auch nochmal wichtig finde in dem Punkt ist, wir haben ja gesagt, Elisa hat einen anderen Mann kennengelernt. Das haben wir ja nicht umsonst uns so überlegt, weil das ja auch ein Erfahrungswert ist, der nicht bei jeder Situation zutrifft, aber schon auch mal stattfindet. Und dieser ganzen Dynamik nochmal einen anderen, wie soll ich das sagen, eine andere Zugkraft verleiht sozusagen, weil was auch eine mögliche Ausgangssituation für Peer sein könnte, wäre, hierher zu kommen und zu sagen, sag ihr mal, dass das mit dem anderen jetzt erstmal vorbei sein muss. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch häufiger höre. Und dann nochmal da auch so reinzugeben, der andere Mann ist nicht derjenige, der das Ding jetzt zum Kippen gebracht hat. Lass uns den vielleicht erstmal aus diesem Setting hier raushalten. Natürlich hat er eine Wichtigkeit, in dem Fall für Elisa, weil sie da was bekommt, was sie vielleicht schon lange vermisst hat.
Was dadurch vielleicht überhaupt für sie erst greifbar wurde. Ne? Es ist ja häufig so, wenn du auf einmal etwas kriegst, was dir gut tut, wovon du vielleicht vorher auch gar nicht wusstest, dass es dir gut tut, weil du das noch nie so erfahren hast.
Genau.
Kann ja dadurch so ein bisschen befeuert werden. Ne? Und das hat natürlich, wenn da so eine quasi so eine dritte Person mit im Spiel ist, auch ganz, ganz viel Fläche, dass alles in dem Fall auf diesen Mann projiziert wird. Es kann ja auch, erschwert die Dynamik insgesamt. Aber zum Beispiel für Peer könnte die Dynamik auch so ein bisschen vereinfacht werden, sozusagen im ersten Schritt, weil die ganze Wut oder Verzweiflung oder auch die Angst, die da ist, beispielsweise ja nur auf den anderen Mann projiziert wird. Das ist ja einfacher als auf die Frau, mit der ich seit 18 Jahren zusammen bin, diese Gefühle zu haben und zu bewältigen und die Verantwortung bei ihr zu lassen. Kann es ja manchmal auch ein bisschen einfacher sein, weil dieser andere doofe Mann da ist. Deswegen haben wir jetzt das Problem.
Fallen dir systemische Fragen ein, die du denen stellen würdest?
Zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe?
Genau.
Also man könnte ja so, wir fallen gerade viele gleichzeitig ein. Also eine Frage, vor allem wenn man noch so darauf hinaus will, in was für eine Richtung soll das gehen, das Ganze von beiden, um vielleicht auch nochmal die Unterschiedlichkeit in den Anliegen zu deutlich zu machen, wäre zum Beispiel ja eine Wunderfrage zu stellen. Also was wenn jetzt über Nacht eine Fee kommt, zaubert alle Problematiken für euch weg. Wie sieht euer Leben dann aus?
Ja, spannend.
Weiß ich nicht, ob bei dem Thema, ob ich sie im Aufnahmegespräch stellen würde, wahrscheinlich nicht. Man könnte ja auch so Perspektivenwechsel ermöglichen, ne, die jeweils anderen zum Beispiel zu fragen, was glaubt ihr, Wie ist das, also wenn man Per fragt, was glaubst du, wie ist das für Elisa? Was denkt sie, was fühlt sie und umgekehrt? Solche Fragen.
Ich habe auch gerade so gedacht, im ersten Termin würde man das ja so alles noch nicht machen in der Regel wahrscheinlich, sondern man würde ja, also ich, nicht Mann, ich würde wahrscheinlich überhaupt erstmal den Rahmen schaffen, um den Status quo vielleicht erstmal so festzuhalten, ohne Bewertung. So, damit überhaupt erstmal klar wird, wo steht eigentlich jeder von euch, was ist der Veränderungswunsch, wo soll die individuelle Reise sozusagen eigentlich hingehen und was könnte ein Auftrag hier sein, also wie kann der Rahmen hier so gesetzt werden und ist das hier der richtige Rahmen für euch? So. Und im weiteren Verlauf, das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr spannend, ist eine Methode, die ich auch super gerne nutze, ist so ein Perspektivwechsel. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Per zu bitten, sich sozusagen in Elisas Perspektive zu begeben. Und dann würde ich ein Interview mit ihm führen. Aber er ist dann Elisa. Und würde ihm Fragen stellen, wie er bestimmte Situationen wahrnimmt, wie die Perspektive ist auf die Beziehung zu den Kindern, wie der Tag erlebt wird, wie sie sich im Beruf fühlt und so weiter. Und das würde ich auch andersrum machen.
Ja, und vor allem ja zum Beispiel auch so mit Bezug, wenn man so einen Perspektivenwechsel ermöglicht, mit Bezug zu dem anderen Mann. Ne, also was glaubst du, was bewegt Elisa dazu, wenn du dich so in sie hineinversetzt? Warum trifft sie sich gerne mit dem?
Und was findet sie da?
Ja, und warum entsteht so ein tolles Gefühl, wie sich verstanden und gesehen zu fühlen? Was könntest du dir vorstellen? Also es ist ja auch dann wichtig, einfach Perspektiven zu eröffnen. Das heißt ja nicht, dass das dann so ist. Aber gerade wenn ein Konflikt so festgefahren ist und kein Gespräch mehr möglich ist, ist es ja in der Regel hilfreich, weitere Optionen heranzuziehen, die erstmal nur, manchmal ja auch nur als hypothetisches Konstrukt mitlaufen, um mal zu gucken, was könnte da noch sein. Und um auch wieder, das ist ja in der Regel bei fast allen Paaren mit ein Anliegen, sich gegenseitig zu verstehen. Dafür muss ich mich ja irgendwo in den anderen hineinversetzen können.
Genau.
Genau, und dazu sind ja auch so grundsätzlich so zirkuläre Fragen gut. Ne? Also immer mal, man könnte ja auch, vielleicht haben die irgendwie ein befreundetes Pärchen. Man könnte ja auch fragen, was glaubt ihr, was würden das befreundete Pärchen dazu sagen? Was sagen die?
Und fallen dir noch so ein, zwei andere Methoden auf oder ein, die du nutzen würdest, um mit denen zu arbeiten? Das ist natürlich jetzt, muss man sagen, sehr theoretisch, ne? Die Idee, aber...
Ja, Aufstellungsarbeit würde ich, also entweder mit einem Systembrett, um mal vor allem auch so von einer rationalen, analytischen Ebene wegzukommen hin zu einer Gefühlsebene. Aufstellungsarbeit ist ja sehr intuitiv geleitet, zum Beispiel. Ich kann mir auch mit so Bodenankern vorstellen. Genau.
Ja.
Genogrammarbeit. Also mal zu gucken, was das, also perspektivisch, ne? Natürlich nicht im ersten Termin.
Ja, wahrscheinlich auch noch nicht im zweiten.
Genau. Aber mal zu gucken, okay, also wenn man wirklich im Rahmen der ersten, sage ich mal, 1 bis 3 Termine so die Gefühle und Emotionen ganz gut auf dem Tisch liegen hat, kann man ja mal gucken, woher kommt das? Ne? Also vielleicht mit Blick auf Per, woher kommt das, dass er unbedingt um jeden Preis an dieser Beziehung festhalten will? Weil man könnte ja auch sagen, wenn der sagt, ja, sein Ausgangspunkt ist ja hier, ich bin seit 18 Jahren mit dieser Frau zusammen, es ist super, das schmeiße ich ja nicht einfach so weg. Und eine Trennung müsste ja nicht bedeuten, man schmeißt diese 18 Jahre weg. Das steht ja eigentlich, wenn man da so drauf guckt, gar nicht im Widerspruch. Könnte man ja auch mit Genogrammarbeit, wo man so stammbaumäßig ja die Herkunftsfamilie aufzeichnet und Beziehungen und Gefühle und Themen damit reinbringt, mal gucken, woher kommt das. Was hat Per vielleicht auch erfahren, dass da vielleicht auch wirklich so ein großer Widerstand gegen eine Trennung ist?
Und welche Ängste verbergen sich dahinter, ne?
Genau.
Ja. Sehr spannend. Mhm. Wie hat es dir gefallen, das Format so wie heute?
Gut.
Es ist sehr konkret, ne?
Mhm. Ja, schon konkret und gleichzeitig auch nicht.
Ja, ja, klar.
Weil vielleicht das können Paar wir das nochmal, da wäre vielleicht echt ein Feedback nochmal gut, was so für ZuhörerInnen noch hilfreich wäre, um auch wirklich was aus den Folgen mitzunehmen.
Mhm.
Weil ich merke bei mir schnell, wenn ich sowas, so ein Fallbeispiel hier vor mir habe, dass mir sehr schnell sehr viele Ideen kommen.
Ich habe auch gerade so überlegt, ob das eine Idee sein könnte, dass wenn die Hörer, Hörerinnen Lust hätten, uns ihre Eckdaten zu geben sozusagen, dass wir das hier wie in einem Reflecting-Team besprechen. Also wenn ihr da Lust zu habt, meldet euch mal gerne, dann schicke ich euch eine Vorlage und dann können wir es hier mal thematisieren. Was natürlich auch sehr theoretisch ist. Wäre auch ein Experiment.
Das wäre ein weiteres Experiment.
Okay, also zum Thema, einer will sich trennen, einer möchte dran festhalten. Ihr merkt, das ist sehr komplex, aber wenn es euch so geht, seid ihr damit überhaupt nicht alleine. Und paartherapeutisch geht es dann hier nicht darum, innerhalb von ein oder zwei Terminen festzustellen, Trennung ja oder nein, sondern es geht wirklich um was sehr viel tiefer liegenderes. Und es geht um eine ganz andere Perspektive. Genau.
Mhm.
Und jetzt kommen wir zum letzten Teil unserer Folge.
Zu der Abschlussfrage.
Zu deinem Lieblingsteil.
Über welche Kleinigkeit hast du dich zuletzt gefreut?
Über Blumen, die meine Tochter mir vom Schulweg nach Hause mitgebracht hat, meine Jüngste. Mhm. Wo sie mir extra gesagt hat, dass sie die nicht aus irgendeinem Vorgarten geklaut hat.
Ja.
Da habe ich mich drüber gefreut.
Ja, das ist süß.
Ja. Und du?
Ich habe mich zuletzt über zwei Sachen. Ich habe mich gestern mit einer sehr, sehr guten Freundin getroffen, die ich schon sehr lange an meiner Seite habe. Und dass wir einfach es schaffen, Zeit zusammen zu verbringen, ist immer einfach wieder so ein krasses Geschenk. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, heute Morgen, wie quasi jeden Morgen, von meinem Partner einen Kaffee schon fertig zubereitet zu kriegen.
Das ist ein Tipp an alle Männer.
Das freut mich immer wieder. Das finde ich so eine schöne kleine Aufmerksamkeit und ermöglicht mir einfach einen echt schön entspannten Start in den Tag. Das weiß ich sehr zu schätzen. Da habe ich mich doll drüber gefreut.
Ja, sind die kleinen Dinge, ne?
Sind die kleinen Dinge im Leben.
Ist einfach so.
Der Kaffee am Morgen zum Beispiel.
Du, ist so. Muss nichts kosten.
Nee.
Da wären wir wieder bei Sprachen der Liebe.
Außer Kaffeebohnen.
Du machst es kaputt, mein idealisiert romantisiertes Bild. Gut, ihr Lieben.
Okay.
Lasst gerne Kommentare da. Wirklich, wir freuen uns darüber, wenn wir Resonanz bekommen. Und dann bis bald.
Bis bald. Tschüssi.
Tschüssi.